Ja, vielleicht geht es euch so wie mir. Eigentlich würde ich jetzt gerne noch mal eine halbe Stunde Lobpreis machen. Und heute wollen wir Abendmahl feiern. Das heißt, wir schieben den Lobpreis noch ein bisschen nach hinten und können dann umso mehr miteinander feiern. Wir sind in einer kleinen Reihe, wo es um geistliches Leben geht. Wir hatten Thema Bibel als etwas, wo unser geistliches Leben inspirieren kann. Wir hatten letztes Mal über Seelsorge und Mentoring, also über geistliche Begleitung geredet, das wichtig ist, um im Glauben weiterzukommen. Und wir wollen heute über verschiedene Zugänge zu Gott miteinander ins Gespräch kommen. Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass Glaube im Kern wesentlich Beziehung ist. Was bedeutet das? Glaube hat eigentlich immer zwei Dimensionen. Das muss man sich immer vor Augen halten. Die eine Dimension von Glaube ist Glaubensinhalte. Also wir haben gerade miteinander das Glaubensbekenntnis gesprochen. Glaubensinhalte. Diese Inhalte sind notwendig, um sie zu verstehen. Deswegen ist auch die Bibel notwendig, weil wenn wir die Bibel nicht hätten, wüssten wir nicht, wer ist dieser Jesus, was hat der gesagt und so weiter. Also wir brauchen diese Inhalte des Glaubens ganz, ganz wesentlich. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch die Beziehung. Beziehung zu Gott. Glaube ist Beziehung. Das ist so, wie kann man ein bisschen bei einem Ehepaar miteinander vergleichen, dass die zusammen als Paar auch irgendwie miteinander funktionieren. Müssen sie sich zum einen ab und zu mal sehen, ja, das ist das Äußere, und sich kennenlernen, weil wenn man das nicht tut, dann funktioniert es irgendwie nicht. So, ich muss was über den anderen wissen, muss Zeit mit dem verbringen, und auf der anderen Seite ist es wichtig, dass man Gefühle austauscht, dass man über Emotionen spricht. Und das darf ich geben Gott. Ich darf sagen, Gott, ich liebe dich. Und Gott sagt zu mir, hey, Andreas, ich liebe dich. Und ich sage, ich vertraue dir. Und er sagt, du kannst mir vertrauen. Ich bin dein Hirte. Ich bin der Fels, auf den du dein Leben gründen kannst. Und lauter diese Dinge sagt Gott zu mir und ich darf mich darauf verlassen und es annehmen. Und das haben wir auch gerade gefeiert in der Taufe vom Steffen, dass er sagt, hey, diesen Gott kennen. Ja, das hatte ich vorher schon irgendwie, das ist cool. Aber jetzt merke ich möchte ihn auch irgendwie lieben oder ich möchte mit ihm mehr zusammen sein, mehr mit ihm in Verbindung sein. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Diese beiden Dinge gehören zusammen, Inhalte und die Beziehung zu Gott. Aber es ist nicht so, dass es zwei gleichberechtigte Sachen sind, sondern ich glaube, es ist so wie bei dieser kleinen Kugel, die hier vorne ist. Das eine ist so das Außenrum und das andere ist so dieser feurige Glutkern, würde ich jetzt mal sagen. Der Glutkern des Glaubens ist die Beziehung zu Gott. Und das Außenrum, das Wissen ist absolut auch notwendig. Ja, stellt euch diese Erde vor, wenn sie nur dieser Glutkern wäre, da würden wir uns beim Laufen die Füße verbrennen, das wäre ziemlich blöd. Deswegen ist es gut, dass da noch ein bisschen was drumherum ist. Aber der Glutkern des Glaubens ist die Beziehung zu Gott, die Liebe zu Gott. Diese Beziehung zu Gott steht im Mittelpunkt. Und alles andere orientiert sich da auch darum. Auch die Glaubensinhalte, sie gruppieren sich um diese Beziehung zu Jesus herum. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil es manchmal Missverständnisse gibt. Aber ich will erst noch ein paar Bibelstellen noch mal vorlesen, wo deutlich wird, wie sehr es um Beziehung geht im Glauben. Ein Wort aus dem Johannesevangelium. Steffen hat seinen Taufspruch gerade schon vorgelesen. Ich habe tatsächlich überlegt, den zu nehmen. Er hat mich dann aber für den anderen entschieden, hier Johannes 15, 15, wo Jesus sagt, ich bezeichne euch nicht mehr als Diener, vielmehr nenne ich euch Freunde. Freundschaft, das ist die Beziehung, die wir zu Gott haben dürfen, zu Jesus haben dürfen. Wir sind Freunde. Oder erinnert euch im Lukas-Evangelium an die Geschichte von Maria und Martha. Ja, die Martha, die war so voller Arbeit und die Maria saß da und Jesus sagt, hey, genieß doch einfach meine Gegenwart. Genieß doch einfach, dass ich da bin. Das ist das bessere Teil, so sagt es Jesus. Oder im Epheserbrief, Epheser 3, 17 und 18, ist ein Gebet des Apostels Paulus und er betet eigentlich die Gemeinde da in Ephesus in die Liebe Gottes in einer unglaublichen Weise hinein. Und er sagt, eigentlich das Entscheidende ist, dass man diese Liebe Gottes versteht. Und wisst ihr, Liebe kann man natürlich mit dem Kopf verstehen. Man kann die analysieren und man kann sagen, es sind nette Worte und schreibt sich L-I-E-B-B-E und so, auf Englisch L-O-V-E. Aber ganz ehrlich, Liebe verstehen tut man mit dem Herzen. indem man sich berühren lässt. Es ist eine Beziehung. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass uns das immer wieder vor Augen steht, dass die Beziehung die organisierende Mitte unseres Glaubens ist, weil es immer wieder auch zu ganz schrecklichen Missverständnissen kommt, wenn wir das nicht klar haben. Eine Geschichte, die so ein Missverständnis, wo Jesus selber so ein Missverständnis richtig auffaltet, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Also tatsächlich die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ja, die erste Geschichte ist ja die Geschichte von dem wieder zurückgekommenen Sohn. Da ist der Titel falsch. Und die zweite Geschichte ist die von dem Sohn, der eigentlich nie weg war, aber in Wahrheit irgendwie doch der Verlorene war. Und dieser Sohn, ja, der sagt, hey, da kommt der Vater zu ihm und sagt, hey, komm doch rein, wir wollen feiern, dein Bruder ist wieder da, großes Fest, voll gut. Und dann sagt der Sohn, hey, Papa, ich habe keinen Bock, ich habe die ganze Zeit gearbeitet für dich und du hast mir nie was geschenkt, einen Bock geschenkt, den ich mal schlachten könnte, um mit meinen Freunden ein Fest zu machen. Und der Vater sagt, hey, also das ist jetzt super frei übersetzt, du hast einen an der Klatsche, du hast ja eh schon alles, ey, das gehört dir doch alles. Und ich finde diese Geschichte so schrecklich, weil da ein Missverständnis, ein echtes Missverständnis da ist. Der Sohn denkt, der Vater braucht mich zum Arbeiten. Und der Vater freut sich, dass er einen Sohn hat. Merkt ihr den Unterschied? Und der Sohn hätte einfach nur sagen, ich bin der Sohn von meinem Papa und ich kann mir was holen und ist alles gut. Aber er hat es nicht gecheckt. Warum nicht? Ich vermute, die haben etwas gemacht, was viele Ehepaare auch ab und zu mal machen, auch viele Kinder mit Eltern und Eltern mit Kindern. Sie haben nicht miteinander geredet und haben die Beziehung nicht gepflegt. Wenn der ältere Sohn eine Beziehung zu seinem Papa gehabt hätte, hätte dieses Missverständnis überhaupt nicht stattfinden können. Ihr merkt, so wichtig die Beziehung zu haben, weil wenn ich die Beziehung nicht habe, dann kann mein Glaubenswissen vollkommen in die falsche Richtung laufen. Ein anderer Text, wo Paulus von so einem Missverständnis spricht, ist, wenn wir über die Gnade reden und sagen, hey, Gott schenkt mir alles und Gott ist überfließende Gnade und vergibt mir einfach so alle meine Schuld, dann haben Leute zu Paulus gesagt, hey, das kann doch nicht sein, weil dann, je mehr du Schuld produzierst, je mehr du sündigst, desto größer wird die Gnade. So, das ist ja irgendwie komisch und unlogisch. Und der Paulus sagt, hey, ihr habt es überhaupt nicht verstanden. Wer so aus dieser Liebe, aus diesem Beschenktsein heraus lebt, der will nicht sündigen, der will ein anderes Leben führen, der will sein Leben ändern und will so leben, wie es einfach dem Leben mit dem Vater entspricht. Auch hier so ein Missverständnis, das nur passieren kann, wenn man es mit dem Kopf versteht und nicht nur mit dem Herzen. Oder überhaupt nicht mit dem Herzen. Also, der Kern des Glaubens, erinnert euch noch an diese Murmel mit diesem Glutkern oder stellt euch die Erde vor, mit diesem heißen Kern drin, das ist der Glaube. Das heißt, wenn wir wollen, dass unser Glaube wächst, wenn unser Glaube tiefer und stabiler sein soll, dann kann man natürlich investieren in das Glaubenswissen und da kann ich nur ermutigen dazu. Aber noch wichtiger, glaube ich, ist es zu investieren in dieses Beziehungs-zu-Gott-Ding. Dass wir Gott immer mehr kennenlernen und mit ihm immer mehr in unserem Alltag unterwegs sind. Und wenn das so wichtig ist, dann stellt sich natürlich die Frage, wie ich diese Beziehung stärken kann. Wie mache ich das ganz praktisch? Und ich glaube, da ist eine Erkenntnis wahnsinnig hilfreich, dass wir merken, wir sind unterschiedlich. Jeder hat eine andere Art, Beziehungen zu leben. Das hängt damit zusammen, dass jeder von uns, also die meisten zumindest, die nicht Geschwister sind, andere Eltern hatten. Und in jeder Familie wurden Beziehungen anders gelebt. Es gibt Familien, in denen man sich die Beziehung gelebt hat, indem man sich umarmt und küsst und herzt und was auch immer. Und dann ist man super mit dem. Und es gibt Beziehungen, in denen man sagt, ich mag dich, ich finde dich gut, so ein bisschen distanziert. Dann gibt es Beziehungen, die vielleicht gar nicht so gut sind, wo man merkt, ich muss eigentlich erstmal lernen, Beziehungen zu leben, weil in meinem Elternhaus war das vielleicht gar nicht so, dass man Beziehungen gelebt hat. Und auch wenn man Beziehungen gelebt hat, hat man die ganz unterschiedlich gelebt. Manche, habe ich gesagt, durch Berührungen, manche, indem man was gemeinsam gemacht hat, manche, indem man gemeinsam gespielt hat oder auf dem Wochenende gefahren ist. Also man kann Beziehungen auf ganz unterschiedliche Art leben und jeder tickt da ein bisschen anders. Für den einen sind Worte wichtig, für den anderen sind zum Beispiel Berührungen wichtig, für den anderen, was man Zeit miteinander verbringt oder dass man ein Geschenk bekommt. So unterschiedlich erleben wir Beziehungen. Und weil wir so unterschiedlich sind, ist auch diese Beziehung zu Gott bei jedem Menschen anders. Meine Beziehung zu Gott ist anders als deine Beziehung zu Gott, weil du anders bist als ich. Und das Coole ist, Gott kriegt es in den Griff. Ja? Er kriegt es in den Griff. Warum kriegt er das in den Griff? Weil er die Beziehung erfunden hat. Er hat sie erfunden. Er hat sie auch nicht einfach so erfunden, weil er dachte, das ist eine nette Sache, sondern weil er sozusagen in sich schon Beziehung ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist, ständig zusammen. Und dann hat er Menschen geschaffen zu seinem Bilde als Beziehungswesen. Das heißt, Gott möchte und kann zu jedem Menschen eine Beziehung aufbauen. Und unser Ding ist, zu lernen, wie tick ich denn eigentlich? Denn ganz oft merken wir, dass wir gar nicht so ganz genau wissen, wie ist denn meine Art, mit Gott in Beziehung zu treten. Und manchmal gucken wir, wie das andere machen und denken, oh, das ist cool, so wie die das machen. So will ich es auch machen. Das wäre ganz cool, aber das bin ich nicht und deswegen funktioniert es nicht. Es gibt verschiedene, also einige Autoren, die dieses Thema sich auch bearbeitet haben und manche kommen zu dem Ergebnis, es gibt 9 Wege. Also 9 verschiedene Beziehungsstile, die wir zu Gott hin leben können. Das finde ich ziemlich cool. 9 ist auch so ein bisschen eine heilige Zahl, 3 mal 3. Die Mathematiker freuen sich immer über die 9. Bisschen noch heiliger ist fast hier die Melanie Carstens, die hat 12 Wege gefunden. Ja, 12 ist immer eine coole Zahl, 12 Jünger, das apostolische Glaubensbekenntnis, das wir gesprochen haben, hat 12 Teile. Ja, da könnte man sagen, ja, für jeden Jünger ein Teil, boah, die Symbolik ist genial. Bisschen nüchterner ist der Christian A. Schwarz, der hat 3 Farben deiner Spiritualität gefunden, aber weil 3 mal 3 9 gibt, kommt er eben auch auf 9. Ich habe gedacht, oh, 9 und 12, die Predigt wird mega lang. Ich habe beim Bill Hybels ein Modell gefunden, das hat nur 7. Da war ich ziemlich froh. Ist auch wieder eine heilige Zahl, ich weiß. Und ihr merkt an diesen Zahlen, 3 und 9 und 12 und 7, Leute versuchen hier, was zu beschreiben. Man kann das nicht kategorisieren, weil das so ineinander überfließt und diese verschiedenen Cluster helfen, eine Sache zu verstehen, aber sind nicht so Schubladen. Versteht ihr? Man versucht eher in einem großen Wolke verschiedene Cluster vielleicht oder Häufung oder bestimmte Ecken dieser Wolke zu beschreiben, als jetzt zu sagen, so und so und so ist man. Ja? Deswegen diese ganz unterschiedlichen Sachen. Ich kann euch alles das empfehlen. Ja, also wenn ihr gerne viel im Kopf habt, dann geht auf die 12. Wenn ihr gerne eher sparsam seid, dann geht ihr auf die 7. Und für alle anderen, die normal sind, ihr geht eben auf die 9 und dazwischen. Wer möchte, ich habe die Bücher auch hier. Ich lege sie nachher hier vorne her. Könnt ihr gerne anschauen. Dallas Willard, ein Autor, der sich ganz stark mit der Frage beschäftigt hat, wie wachsen wir im Glauben? Er hat gesagt, falsch verstandene oder praktizierte Spiritualität ist eine der Hauptursachen für menschliche Qualen und Rebellion gegen Gott. Also er sagt, wenn wir an der Stelle etwas falsch verstehen, uns selber falsch verstehen, dann ist es eine Hauptursache von Qualen, klingt ja ziemlich dramatisch, und auch Rebellion gegen Gott. Und ich habe mir überlegt, warum ist es so dramatisch? Man könnte sagen, naja, wenn ich meinen Beziehungsstil nicht so ganz im Griff habe, Gott kriegt es hin, so what? Ja, das ist auch so. Ja, der Heilige Geist, der kriegt es auch hin, wenn wir das nicht so gut aufgestellt sind. Kein Problem. Und trotzdem merke ich, es entsteht ein Minderwertigkeitsgefühl. Wenn ich zum Beispiel merke, wie viel andere Leute beten. vor vielen, vielen Jahren war ich mal in Latrun und dann haben wir geklingelt und wollten da rein in das Kloster, weil wir da zu Besuch waren und dann kam niemand und kam niemand und kam niemand und nochmal geklingelt und Termin ausgemacht, wir waren Deutsche, hatten einen Termin ausgemacht, waren pünktlich, haben geklingelt, kam nicht. Nach einer halben Stunde kam einer der Mönche her, war ganz durcheinander und wir haben gesagt, hey, wo warst du? Und er hat gesagt, ich habe gebetet und habe es nicht gehört. Und ich habe gedacht, oh, was für ein heiliger Mann. Ja, der hat nicht gestrahlt so, aber ich dachte, in meinen Augen hat der gestrahlt und geleuchtet, weil der war heilig. Ich war nur ich. Und habe gedacht, wenn ich mal so weit bin, ja, dann schwebe ich auch so. Ganz ehrlich, bin nie so weit gekommen. Ich bin immer noch kein Beter. Und wenn mir Leute manchmal von ihrem Gebetsleben erzählen, dann vergleiche ich das so ein bisschen mit meinem. Und dann denke ich mir, okay. Ja, kein Wunder, dass bei dir nichts passiert. Könntest auch mehr beten. Und das führt mich in so ein Minderwertigkeitsgefühl rein. Ich bin eigentlich nicht so wertvoll. Die so richtig beten, das sind die richtig wertvollen Christen so. Aber ich, dem mir das schwerfällt, diese Gebetsgeschichte, ich bin nur so zweite Klasse. Und das kann man in jede Richtung denken. Ja? Man sieht jemanden, der im Lobpreis voll abgeht und denkt sich, ich krieg da nichts. Bei mir ist es irgendwie gar nicht so. Und dann ist enttäuscht. Hey, warum kriegt der jetzt den Heiligen Geist so wuchtig ab und steht da und ist voller Emotionen? Und ich stehe auch da und ich will auch die Emotionen. Ich halte auch meine Hände auf und ich sage, auch Heiliger Geist, füll mich. Passiert nichts. Und ich gucke auf den anderen und ich gucke auf mich und ich bin einfach nur enttäuscht. Und das Schlimme ist, dass ich mir dann denke, naja, wenn Gott dem das schenkt und mir nicht, dann hat Gott vielleicht ein Problem mit mir. Oder ich bin nicht heilig genug. Oder Gott mag den mehr als mich. Oder die mehr als mich. Und es entsteht eines dieser Missverständnisse. Und wenn man sowas mehrfach erlebt, vielleicht sogar immer wieder, vielleicht sogar jeden Sonntag vor Augen sieht, dann merkt man, hey, ich bin ein schlechter Christ und Gott mag mich nicht. Und dann bin ich an dem Punkt, wo Menschen Qualen leiden. Und wenn man lange genug Qualen gelitten hat, dann rebelliert man. Das kennt ihr, wenn ein lange genug jemand geärgert hat, irgendwann explodiert man. Und irgendwann explodiert man gegenüber Gott und sagt, hey, warum ich nicht? Und das andere, was man erlebt, ist Frust. Jemand sagt, hey, meine Gemeinde ist so oberflächlich. Ja, im Lobpreis, hey, die sitzen da alle und es passiert nichts. Ich würde da gern aufstehen und tanzen, aber ich komme mir total blöd vor. Oder andere sagen, ah, immer diese oberflächlichen Predigten, ich brauche mal Tiefe. Ja, eine Bibelauslegung, wo man mal richtig in die hebräischen Worte reintaucht und danach sehne ich mich. Und ich merke, so unausgesprochen gehe ich davon aus, dass alle so ticken wie ich. Und weil ich denke, dass alle so sein müssten wie ich, ist diese Gemeinde dann irgendwie schlecht. Und ich bin frustriert über die Gemeinde. Müsste das aber gar nicht sein, wenn ich feststelle, okay, jetzt kriegen die mal was und ein andermal kriege ich was. Und irgendwann kriegen alle mal was. Was sind diese Zugänge, die so hilfreich sind zu wissen, um sich selber einschätzen zu können, wie meine Beziehung zu Gott funktioniert oder andersherum, wie ich ticke? Der erste Zugang zu Gott ist der beziehungsorientierte Zugang. Das heißt, es sind Menschen, die dieses Wort super verstehen, wenn Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Mit anderen Leuten zusammen sein, sich über den Glauben unterhalten, voll cool. Da gehe ich auf, da gehe ich voll ab. Das ist das, was ich liebe. Und das sind Menschen, die immer, wo sie sind, in Freundschaften, da entstehen Bekanntschaften, da redet man über den Glauben. Das sind Menschen, die die immer irgendwie Leute finden, mit denen sie über ihren Glauben ins Gespräch kommen und das richtig feiern. Ja, das sind Leute, die gerne in den Hauskreis gehen. Da gibt es andere zum Beispiel, ja, die finden Hauskreis ganz schrecklich und denken, als guter Christ darf ich das nicht schrecklich finden. Ich sag dir, du darfst es schrecklich finden, wenn du nicht ein beziehungsorientierter Typ bist, dann darfst du das schrecklich finden und darfst sagen, nee, das bringt mir nichts. Die Freiheit hast du, die Ehrlichkeit darfst du dir gönnen. Und es gibt andere, die sagen, das ist das Beste überhaupt am Christsein, dass es solche Orte gibt, wo ich mich mit anderen über meinen Glauben austauschen kann. Es gibt einen zweiten Weg, das ist der intellektuelle Weg. Ich habe dem Martin Nejedli vorher eine hebräische Bibel hochgeschenkt. Vielleicht hältst du sie mal geschwind hoch hier. Ja. Genau, das sind die Leute, die sagen, ah, ich wünschte mir mal Hebräisch zu lernen. Ja. Sehr cool. Weil ich eintauchen möchte in den Glauben, weil ich mehr lernen möchte. Ich wünsche mir, dogmatische Wälzer zu lesen. Ich wünsche mir, einzutauchen in Kirchengeschichte und so weiter und so fort. Da lerne ich so viel über Gott, wie dieser Gott ist. Und das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Ja, die sitzen über einem Bibeltext, haben eine Erkenntnis und finden das richtig, 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 richtig gut. Und andere denken, oh Mann, hör doch mal auf mit dem Gelaber. Das versteht ja kein Mensch. Ich muss da so viel drüber nachdenken und das ist anstrengend und das kann ich mir am Sonntagmorgen einfach nicht zumuten. Intellektueller Typ. Und die Intellektuellen, die freuen sich am Sonntag am meisten auf die Predigt und wenn die Predigt zu oberflächlich ist, denken die auch so ein Mist. Gott ist ihnen zwar schlecht. Wir kommen zum dritten Zugang. Ich glaube, ihr könnt alles noch ganz gut folgen. Der dritte Zugang ist der dienende Zugang. Das sind die Menschen, die sagen, hey, mach mal was. Ja, die einen, die hocken da die ganze Zeit rum und quatschen miteinander. Die anderen, die studieren da in der Bibel, mega cool, kommt auch nichts bei raus. Aber hey, Butter bei die Fische, gib mal Gummi, mach mal was, auf geht's, los, fang an. Das ist der dienende Stil. Ich gestehe, ich bin hier ein bisschen betroffen von dieser Geschichte. Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Also auch die Leute haben ihren Bibelvers, wo man sagen kann, ja, steht in der Bibel, ja, aber bitte, es steht auch für jeden Zugang was in der Bibel, nicht nur für den einen. Number four, der kontemplative Typ. Das ist der Bruder von Latrun. Der mit dem leuchtenden Gesicht, der vollkommen ignorieren kann, dass man einen Termin, stellt euch mal vor, das ist ein Deutscher, der ignoriert, dass man einen Termin hat. Das ist mega, oder? Hammer. Was für eine Heiligkeit da in dem gewesen sein muss. Und der hat auch ein Klingeln ignorieren können, ja? Manche Leute, da macht das Telefon bing und sonst muss man gleich ans Handy und gucken und so. Und der konnte Sturm klingeln, einfach in der Heiligkeit Gottes ignorieren. Ich bin fassungslos, ja? Aber es gibt solche Menschen und wahrscheinlich sind auch einige von denen hier unter uns, die sagen, danach sehne ich mich. Hey, mal so einen Tag im Kloster, mal einen Tag in der Stille. Das sind vielleicht auch eher stille Leute, die das lieben, dass es ruhig ist. Und das ist super, wenn du diesen Zugang hast. Hey, nutz das. Und lass dir nicht einreden, man muss im Glauben immer laut sein. Nein, du darfst leise sein. Und wir wollen das feiern, wenn du diesen Zugang hast und so Gott begegnest. Der nächste ist das sind die Kämpfer, die nie still sitzen können, die aktiven Leute. Wenn die Arbeit angefangen hat, dann sind es die Ersten, die dabei sind, was loszulegen. Auch hier hebe ich mal die Hand, das trifft auf mich ganz gut zu. Auch das sind diese Machertypen. Komm zu dem sechsten Zugang, der schöpfungsorientierte Zugang. Hey, so viele Leute, bringt mir nichts. Mit Leuten reden über meinen Glauben, nee, aber in den Wald gehen und einfach mal eine Stunde da laufen oder irgendwo mal stehen und die Schöpfung sehen in ihrer Schönheit. Wow, da komme ich zur Ruhe. Da kann ich mit Gott reden. Es gibt in Klebron, wo wir lange Pfarrer waren, so den Michaelsberg. Und ich bin da ab und zu mal sonntags hochgewandert, um einfach auch diese Gegend zu genießen. Und das fand ich so stark, das fast immer auf diesen, da waren so Bänke, wo man sitzen konnte und in die Landschaft schauen konnte, Menschen saßen mit einer Bibel in der Hand oder auf dem Schoß, die da oben Bibel gelesen haben. Ja, und die gemerkt haben, diese Schöpfung, das inspiriert mich und das bringt mich diesem Gott so nahe, der das geschaffen hat. Und der letzte Zugang, das ist der Zugang der Anbetung, wenn jemand sagt, hey, Lobpreis, das tut mir gut, das baut meine Seele auf, da bekomme ich einen Zugang, das hilft mir total. Und viele von uns haben diesen Zugang, aber nicht alle. Und vielleicht geht jetzt manchmal so immer diese Singerei, ja, voll nervig. Hab Geduld mit deinen unvollkommenen Geschwistern. Das ist halt wichtig für die. Aber du kriegst auch das, was du brauchst, zu deiner Zeit. Und manchmal ist es vielleicht auch ganz hilfreich zu sagen, hey, so ticke ich und ich nehme mir dann auch mal diese Zeiten. Wenn ich so ticke, dann kann ich sagen, ich habe jetzt mal vielleicht für ein Jahr keinen Hauskreis. Dafür gehe ich jeden Tag oder jede Woche einmal in den Wald und genieße die Zeit und habe dort ein Gebet und ein Reden mit Gott. Vollkommen okay. Wenn du merkst, das ist mein Zugang, dann achte darauf, dass du deinen Zugang auch lebst, ja? Und aktiv lebst. Nicht so lebst, naja, wenn es mal zufällig so weit kommt, ja, oder im CVM oder im Gottesdienst müssen die darauf achten, dass ich mit meinem Zugang angesprochen werde. Ja, so kann man denken, aber dann ist es relativ zufällig, ob man gerade was abkriegt oder nicht. Man kann auch sagen, ich möchte es aktiv gestalten. Ich möchte zum Beispiel mit Leuten zusammen sein, die super gerne in der Bibel lesen. Voll cool. Oder ich möchte mit Leuten zusammen sein, die miteinander reden und nicht in der Bibel lesen. Auch okay. Also man kann auch das aktiv gestalten. Ich glaube, das ist super wichtig, sich da auch mal zu überlegen, wie gestalte ich mein geistliches Leben und wie nehme ich mir die Zeiten, die ich brauche. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht Sachen, wo du denkst, wie kann man nur? Probier das mal einfach aus. Also probier mal, im Lobpreis richtig abzugehen, wenn das vielleicht nicht dein Zugang ist. Und wenn es dein Zugang ist, im Lobpreis richtig abzugehen, dann halt mal für 2 Wochen die Klappe und geh mal in die Stille und entdecke, was da drin ist. Vielleicht merkst du, da ist was. Vielleicht merkst du aber auch, da ist nichts. Und dann ist es vollkommen okay. Wenn du jetzt sagst, oh, ich würde so gern wissen, was ich bin, und manche Sachen habe ich angesprochen, aber manche vielleicht auch nicht so, und wer möchte, hier gibt es einen Link zu einem kleinen Test. Ich habe einen QR-Code dabei und auch hier den Link. Wir werden die Präsentation beim nächsten Gottesdienst Info und Rundmail rumschicken, dann könnt ihr nochmal draufgehen oder euch einfach den Link hier abfotografieren oder den QR-Code oder gleich draufgehen und nachher den Test machen, wie ihr wollt. Ich sehe noch ein paar, die mit den Handys zugange sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seid ihr soweit? Die meisten Handys sind runter. Ich mach mal weiter. Sonst kommt ihr gerne nachher auf mich zu. So. Zu langsam? Dann mache ich dann nochmal wieder drauf. Hier. Ja. Sehr gut. Ich möchte dich bitten, dass du dir die Frage stellst, hey, welchen Zugang habe ich? Was hilft mir? Ich möchte dich bitten, dass du dir die Frage stellst, vergleiche ich mich mit anderen manchmal bei diesem Thema? Oder dass du dir die Frage stellst, mache ich mir ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht so der super heilige, betende, stille Mensch bin, als der ich eigentlich sein sollte? Übrigens mega stark in der Adventszeit. Ja? In der Adventszeit, da kommen die kontemplativen Typen aus allen Ecken gekrochen. Und die sagen uns, wir müssen in der Adventszeit Stille halten, Friede halten. Oder andere, die Menschen, die mit den Beziehungen, die sagen, hey, in der Adventszeit, da musst du Beziehungen knüpfen, abends beim Kerzenschein mit anderen zusammensitzen, Bredler essen, und kommunizieren, ja, und dann stehen da diese armen Schweine, wie diese aktiven Typen wie ich, die denken sich, hey, du musst gucken, dass du die Sachen fertig kriegst, die Adventszeit ist die stressigste Zeit des Jahres, und es ist das und das und das, was alles dieses Jahr noch fertig werden muss. Und manchmal denke ich mir, hey, liebe kontemplativen Leute, gönnt auch den aktiven Typen eine schöne Adventszeit und redet ihnen nicht ständig ein schlechtes Gewissen ein. Praktiziert eure Zugänge, Standing Ovations, danke. Praktiziert eure Zugänge und versucht auch mal Neues auszuprobieren.